Brüder, meine Schwestern, die Geliebten und Ersehnten unseres Gottes. Ich freue mich, heute Nachmittag noch einmal zu euch sprechen zu dürfen. Wir wollen gemeinsam einen wesenhaften, leitenden Sieg und Segen für unser Glaubensleben erwarten. Wir haben heute Morgen gesehen, wie diese drei uns allen bekannten Begebenheiten, die zugleich Gleichnisse sind, vom verlorenen Sohn, vom verlorenen Schaf und von der verlorenen Drachme, der Letzte und der Großen, wie sie eine tiefe und wunderbare Beziehung zueinander haben, was sie bedeuten als Darstellung des Gesamtheitsplans Gottes für seine Kreatur und wie wir lernen, wie der Zustand des Verlorenseins verschieden ist, die Rettung des Großen verschieden sind und wie nur eine in allen drei Begebenheiten gleich ist, nämlich die große Freude des Gebundenen und des Kindes, des Vaters, des Sohnes, des Heiligen Geistes. Wir wollen nun heute Nachmittag einmal die Frage stellen, man nennt das in der Wissenschaft einen Exkurs, das heißt eine kleine Betrachtung anschließend, mal einen Zusammenhang. Wer ist der verlorene Sohn? Aber wie ich nun auf mein Thema eingehe, wer ist der verlorene Sohn? Wie ich gerne dem Wunsch nachkommen, eine Träne des Gottes zu sagen, zum Kommen unseres teuren Bruders Feier Hansen aus Norwegen. Bruder Feier Hansen ist Theologe, Pfarrer, norwegischer Pfarrer. Als er fertig war mit seinem Studium, seine Examina bestanden hatte, um dann in den Pfarrdienst zu gehen, meldete er seiner Behörde: Ich habe einen Auftrag von Gott für das Volk Israel. Ich habe ein brennendes Herz für dieses Heilsvolk der Endzeit. Das ist also schon lange her. Und ich bitte, dass in irgendeiner Weise ich in den Dienst für Israel treten darf. Und da gab man ihm die Antwort: Ja, das können Sie, wenn Sie wollen, natürlich. Aber die norwegische Kirche, die hat kein Budget, kein Geld für eine Arbeit in Israel. Das haben wir nicht. Da müssen Sie eben Ihren Pfarrberuf für Norwegen aufgeben und nach Israel gehen. Auf eigene Kosten und Rechnung. Also dasselbe, was einst von Abraham verlangt wurde. Und da sagt er: Gut, das mache ich. Ging nach Israel und hat dann nach vielen Schwierigkeiten ein Seemannsheim in Haifa in Israel gegründet, wo die Seeleute, wo viele Schiffe anlaufen, und die Seeleute, wenn sie dann aussteigen, an das Land gehen, natürlich nicht zuerst Vergnügen und in die Sünde stürzen, um alles nachzuholen, was sie versäumt haben, was sie zu kurz gekommen sind und so weiter. Und er wollte als Gegengewicht diese Leute sammeln und wollte ihnen das Evangelium sagen und wollte sie für Christus gewinnen. Besonders aber auch Israel. Das Seemannsheim Haifa ist auch für Israel ein Brennpunkt und eine Segensstation geworden. Er hat dann allerhand erlebt und erlitten und ist in Tiefen und Höhen gegangen. Und ist heute ein international bekannter und anerkannter, reich gesegneter Gottesmann. Pastor, also Pfarrer, Feier Hansen, der Leiter der internationalen Seemannmission in Haifa. Ich bin befreundet mit ihm, obgleich ich noch nicht dort war. Er sagte: Adolf, wann kommst du denn endlich mal zu uns nach Haifa, um dort seine Arbeit und so weiter kennenzulernen? Aber ich sagte: Ja, im Augenblick geht es nicht, vielleicht dann später. Ich möchte ihn euch sehr empfehlen. Er hat was gesagt. Er hat einen Einblick. Er hat eine brennende Liebe für Israel, die nicht nur in Gefühlen besteht und nicht nur in Worten sich äußert, sondern in der Tat sich auswirkt, dass er sein Lebensberuf, sein Einkommen, seine wirtschaftliche Sicherheit alles preisgegeben hat und ist nach Haifa zu Israel und lässt sich Jod von Gott leiten und gibt da eine Zeitschrift heraus, die er vielleicht kennt, Kontakt mit Israel. Und es lohnt sich, seine Sicht wieder zu sehen und von seiner Arbeit zu hören. denke ich ja heute kein Kapitel so interessant, so spannungsgeladen wie die Geschichte Israels. Israel wird, wie wir heute Morgen schon sagten, seine schlimmsten Zeiten noch zu erleben haben. Das, was Adolf Hitler und die Nazi an Israel getan haben, war nur ein kleines Vorspiel für die schlimmste, die weltweite Katastrophe von 3,5 Jahren, die Israel reden wird. Und davor sehen wir, Israel geht jetzt bis von sich zu sich und wird dann als Held, als reiches, herrliches Herrenvolk und einmarschieren in tausend Meeren reiten in den Tempel und Land und wird von da aus die Erde beherrschen. So geht das nicht. Es geht nur durch eine Tiefe, tiefer als das, was Israel bis jetzt erlebt hat, durch eine Tiefe, die sie nie gewesen ist, das ist es, und die sie nie wieder sein wird. Das kommt. Nun könnte jemand sagen, ja, so kann denn, wenn wir jetzt beten für Israel, Tag und Nacht, kann dann Gott diese Gerichtszeit nicht abkürzen? In diesem Fall nein, denn die 3,5 Jahre sind schon eine gewaltige Abkürzung. Sie sollten nach der Projektion der Vorbilder, denn die Engel sind oben und die Himmelsquenzen und die Himmelssterne, in denen ist ja das sind ja Bücher Gottes und in denen ist ja schon der Heilsplan Gottes, ist der meiste. Was mache ich nächste Woche für die Hexe und so weiter. So kenne ich alles Gott nicht. Seine Prophetie sagt uns auch nicht, was nächstes Jahr sein wird, in 1 oder 2 Jahren, sagt er uns nicht. Aber wir sehen die großen Linien, die sehen wir. Wir stehen nun als Wachsende, als Geprüfte, als Gesegnete, als allmählich in sich, aber unendlich reich in ihm. Doch sind wir beide, habt ihr ja gesucht. Die ärmsten Elendesten auf der einen Seite, zugleich die reichsten und begnadigsten auf der anderen Seite. So ist die Prophetie. Und Israel sollte eigentlich eine Drangsalzzeit haben von 1000 Jahren. Aber die 1000 Jahre sind mehr aus 3,5 Jahren. Und da haben wir ein Verhältnis 1000 zu 3,5. Dem Verhältnis begegnen wir öfter. Steht zum Beispiel nicht geschrieben, wenn du in Segen und im Gehorsam stehst, mein Volk Israel, da wirst du gesegnet bald auf 1000 Generationen. Wenn du aber sündigst, dann wird dich ins dritte und vierte Glied der Fluch deiner Sünde sich auswirken. Dritte, vierte, die Mitte ist 3,5. Die arithmetrische Mitte. 3,5, genau. Und da haben wir das Verhältnis 1000 Jahre Segensdauer und 3,5 Jahre Gerichtsdauer. Und diese Gerichtsdauer ist schon eine reduzierte Zeit, ausgehend von 1000. Meine Freunde, das sind Dinge, die sind wunderbar. Das 1000-jährige Reich, dem sollte ein 1000-jähriger Friedenszeit vorausgehen. Und die ist schon durch Gottes Gnade, weil es eine Gerichtszeit ist, weil Gott keine Freunde an den Gerichten hat, weil an allen Gerichten seiner Geschöpfe mitleidet. In all deinem Leiden, Bruder und Schwester, in all deiner Not, in all deinem Jammer, all deinen Enttäuschungen und Gottes Bitternissen, leidet Gott mehr als du selbst. Er tut den Schnitt, schneidet in uns und leidet mit, das Priesterherz, das für uns stritt, wer das erfasst hat, der vertreibt die Wege Gottes. Der vertreibt auch das Verhältnis 1000 zu 3,5 und die 3,5 Jahre sind ja der Höhepunkt der 7 Jahre der letzten Jahrwoche. Aber darauf will ich nicht mehr eingehen. Jedenfalls nur so viel. Israel steht in den Händen Gottes. Auch das jetzt noch Ungläubige, das jetzt durch seinen Mischach, seinen Messias, der werfende Israel, ist auch abgegossen. Und Gott lässt es nicht anfassen. Wer auch das Israel, auch wenn es durch den Fluch steht, antastet, der darf es sein Tauch abgelassen. Und das ist die Sünde aller Antisemiten, dass sie auf der einen Seite von Gott gebraucht wurden als Werkzeug gegen Israel, auch die Deutschen. Aber sie haben diesen Boden weit überspannt und sind weit über ihre Bewohner hinausgegangen und das ist ihre Sünde. Das müssen wir verstehen. Weit, meine Freunde. Also ihr werdet dann näher hören, wie es jetzt ist, Israel heute, und werdet vielleicht, ich weiß es nicht, ob mein lieber Bruder Feier darüber sprechen wird, auch was Israel in den nächsten Jahren beginnt in 70, bis wann etwa die Zeitpunkt, wo der Antichrist im Tempel wiederfindet, ob dieses ein Tempel ist, der neu gebaut werden wird, nach dem herodianischen, salomonischen und so weiter, den zerstörten im Jahr 70 durch Titus, oder was ich auch für möglich halte, ich weiß nicht, ob das Gebäude jetzt diese Riesenlöcher, wo der Felsenturm steht, und der Felsenturm ist ja jetzt ein Heiligsturm des Islam. Aber dieses Heiligsturm, die heiligen Gebäude auf diesen Riesenmassen, die wird wohl der Antichrist besitzen, um die drei Weltreligionen, Judentum, Islam und Christentum zu vereinen. Und jetzt haben auch das geheimnisvolle Wort, dass er sich erhöht über alles, was Gott ist oder was Gott genannt wird, jeden Gegenstand der Verehrung und so weiter. Ich habe das früher immer nicht verstanden. Warum redet dann die Schrift nicht klar und Gott und seinen Sohn und redet Gegenstand der Verehrung und so weiter? Weil ich glaube und für möglich halte, dass einmal der große Felsenturm, das Heiligtum des lebendigen Gottes sein wird, wo die drei Weltreligionen vereinigt werden. Da sitzt er und sagt, ich liebe und verschmilzt Judentum, Christentum und Islam, verschmilzt er. Das ergibt dann das Bild der Endzeit. Ich glaube, es so sehen Sie das. Es sind nur wenigstens so sehen, aber damit ist nicht bewiesen, dass das falsch ist. Ich weiß es nicht. Wirklich aufgebaut wird einmal Babylon, die Weltstadt, das geschieht über Nacht, Brasilia, diese riesige Stadt in Brasilien, im Urwald, ist entstanden über Nacht und plötzlich ausgeschossen in ein Pilz. Und so wird auch einmal auf Babylon und die ungläubigen Israeliten und alle die aus dem erwähnten Volke, die ohne Gott und ohne Christus leben, was ich ja will, die werden das in Babylon, das Herrenvolk der Erde werden. Wird keinen Kaufmann auf der Erde geben, der nicht über Babylon seine Verrechnungen hat. Alle Kaufleute sind reich geworden. Alle Kaufleute der Erde sind durch Babylon reich geworden. Steht geschrieben. Das steht alles geschrieben. Manche haben sich gewundert, dass ich vor 25 Jahren das, was jetzt geschehen ist, schon niedergeschrieben habe. In meinem kleinen Büchlein Israel, die Weltmächte in der Endzeit. Haben sich gewundert. Da sind hunderte von Bestellungen eingelaufen. Über dieses Kapitel. Dass es neu gedruckt wurde. Aber das, was jetzt kommt, das ist doch interessanter, als was bis jetzt gewesen ist. Dieser fünftägige Krieg mit einem Sieg über eine 20 bis 40 Macht überlegene Macht an Land, Besitz und an Waffen und so weiter und so weiter. Das ist ein Wunder Gottes. Aber das, was jetzt kommt, mit dem Leid, das noch über das gelegte Volk Gottes über den auch abgekommen wird, das ist so viel spannender und interessanter. Und dann die beiden Brennpunkte in Jerusalem und Babylon. Die Zerstörung Babylons, die Riesenstadt, die sämtliche Beziehungen der Kulturwelt in sich einigt. Alle miteinander. Der Antichrist wird alles in seine Hände bekommen. Ja, nachdem vorher die Huren, das reich gewordene Israel, die an allen Wassern waren, die alles in den Händen hatte, nachdem, und das ist Israel, das wird zerstört werden und wird in eine Krankheit kommen, die ich vorhin schon andeutete, die sie nie gewesen ist. Und das Babylon wird erstehen. Und dann wird das Babylon zerstört werden. Wisst ihr, wie lange das dauert? Das Babylon zerstört ist diese riesige Stadt, die das Zentrum der Welt darstellen will. Und das Zentrum der Welt ist Jerusalem, ist Babylon. Wisst ihr, wie lange das dauert? Weiß jemand? Eine Stunde ist das wirklich, dass man eine riesige Stadt in einer Stunde zerstören kann? Ist das wirklich? Müsst ihr mal die deutschen Städte nachfragen. Meine Heimatstadt, Wolf, Stadt von 50.000 Einwohnern. Ist in 25 Minuten zerstört worden. Zu 90%. Nein, die Innenstadt ist zu 94%. In 25 Minuten. Und die Waffen, die dann da sein werden, besonders, weil das ja dann Waffen Gottes sind, weil dann Feuer aus dem Himmel kommt, dann wird das, was jetzt Menschen noch machen mit ihren Raketen und so weiter und so weiter, das wird ein Gott einmal machen und die himmlischen Heerscharen eingreifen, mit Engel- und Dämonenheeren. Aber davon will ich jetzt nicht reden. Sehen wir die entgegen! Gut, vor diesen Ereignissen sehen wir, jetzt wird die Geschichte, die Weltgeschichte, noch spannender, noch dramatischer, als sie bis jetzt gewesen ist. Und ich bin gespannt, wie es werden wird, denn jetzt sind alle Völker der Meinung, auch das Amerikanische und auch das Englische der Meinung, Israel und die Länder, die es erobert hat, wiederhergeben. Sie meinen das? Und Israel, da bin ich ein bisschen stolz drauf als Deutscher. In Israel sagt man, unser Kölner Reich hat sich jetzt entpuppt, jetzt im Krieg, nach dem Krieg. Und fünf Tage als unser bester Freund. Das ist das Zeugnis unter Israel. Ja. Denn heute sind in Deutschland wirklich viele Herzen für Israel eingestellt. Nicht nur der Gläubigen, auch unter den anständigen Mitmenschen, die sagen, wir haben an diesem Bund sehr persönlich und nur sehr sind zur Pflicht, ihm zu helfen. Das hat ja auch ein Adenauer getan. Der hat geholfen und hat alle Kritiker abgestrichen. Das deutsche Volk hat sich jetzt Israel. Das wissen die Weißen nicht. Und zu Untaten und zu Sünden, die wissen sie. Das heißt, sie sind ja viel, sie sind ja maßlos in der Krieg. Aber davon will ich jetzt nicht reden. Ich will davon reden, dass wir jetzt vor neuen gewaltigen Ereignissen stehen. Ich habe keine Ahnung, ich habe den lieben freien Hansen seit etwa einem oder anderthalb Jahren nicht mehr gesehen. Wir sehen uns dann und wann wieder mal zusammen. Und er kam auch schon bei den Versammlungen und ich habe mich gegrüßt. Aber ich bin gespannt, was er uns bringen wird und was wir sehen werden und was er dann an der Zukunftsgeschichte Israel eher schaut und wie er, was er uns bringen wird. Ich empfehle diesen Vortrag sehr, wenn ich da wäre und Zeit hätte, kenne ich auch. Und der Vortrag, Walter, wo bist du? Ja, bin ich hier, sehr an der Breitbahn. Ja, also ich empfehle sehr, macht euch frei, ihr werdet nicht freuen. Israel heute heißt sein Thema. Israel heute. Man kann ja dieses Thema nicht behandeln, ohne zugleich auf das andere vorzubereiten und anzuspielen. Israel morgen! Und Israel in Ewigkeit oder wirklich im Olam, im Äon, im tausendjährigen Reich. Das ist ja sein Ziel. Aber jetzt genug von dieser Einladung, sonst komme ich nicht mehr zu meinem Text. Ja, wie man gestern Abend gegangen ist, in Freiburg, da kam der liebe Bruder Günther Klein, der ja da war mit seiner Frau und seinen Töchtern heute Morgen, der kam gerade von der Brüderfreizeit in Langensteinfacher Höhe. Wer von euch war dort? Brüderfreizeit in Langensteinfacher Höhe? Ja, einer. Ja, zwei. Ja, der hat dann erzählt von den unglaublichen Dingen, die ein Bruder mitgebracht hat. Der Simon hat zu Rom sehr, zu Ben-Gurion, enge persönliche Beziehung. Und das ist einer von euren Leuten, die zweit hat, dass der Werner Stolzli, der wäre in letzter Zeit öfter gesagt, und der hat dann interessante Nachrichten gebracht. Und die hat dann der liebe Bruder Klein ganz voll, ganz geladen, hat er dann da erzählt. Ja, und da haben wir die erste halbe Stunde unserer Versammlung dazu gebraucht und haben das nicht bereut. Ich war sehr, sehr dankbar dafür. Stolzli ist die Augen enger. Freund von mir, das habe ich getraut, vor 25 Jahren war ein Freund seines Vaters schon. Ja, gut, also nun zum Thema, wer war der verlorene Sohn? Wir kennen die Geschichte alle und wir wollen jetzt einmal versuchen, unter den Gesetzen, den göttlichen Gesetzen, wie ich sie heute Morgen andeutete, ein klein wenig Licht zu bekommen für diese gewaltig prophetische Gestalt des verlorenen Sohnes. Was eine prophetische Gestalt, die groß war. Und zwar, in der Schrift ist alles, sogar jedes Wort, siebenfach geläutert. Mein Wort ist siebenfach geläutert. Es hat eine siebenfältige Bedeutung. So wie ein Lichtstrahl, ein heller, weißer Lichtstrahl, wie der, wenn man ihn einmal zerlegt, kann man, durch ein Prisma, kann man ihn zerlegen, und da gibt es sieben Farben. Und wenn man diese sieben Farben wieder zusammenmischt, zum Beispiel auf einen Teller, sieben Farben mal, des Lichtes, und dreht dann diesen Kreis, was ergibt das? Das gibt Weißen. So man ist der Möglichkeit, dass alle Farben zusammen, das gibt keine farbige, graubraune Brühe, das gibt Weißen. Dann kann man wieder vereinigen. Und so ist das Wort Gottes auch. Wie der Lichtstrahlein siebenfach heißt, das hat Gott in seiner Natur gezeigt. Das ist auch das Wort Gottes, das ist ein siebenfach geläutertes Wort. Und deshalb ist, und ich möchte das sehr betonen, jeder Bericht, jedes Gleichnis, was man heute als Ammenmärchen deklariert, als Mythe, als Sage, das ist eine wahre Begebenheit. Gott hat es nicht nötig zu lügen. Der Herr Jesus hat es nicht nötig zu lügen. Zu sagen, war mal eine Kuh und ist so Städte und Dörfer und Fenster geflogen mit ihren Flügeln. Solche Blödsinn. Das glauben wir auch nicht. Das gibt es ja nicht. Der nahm tatsächliche Begebenheit. Und alle die Begebenheiten, auch der reiche Mann und der arme Lazarus, das war zunächst eine wahre Begebenheit. Und jedes Wort, was in der Schrift steht, ist als wahre Geschichte oder als wahres Geschehen zu werten. Und wenn wir das erkannt haben, das ist eine wahre Begebenheit, dann kommt die zweite Frage. Was hat die mir zu sagen? Dann kommt die Ich-Linie. Erst kommt die Es-Linie. Dann kommt die Ich-Linie. Und dann kommt die Wir-Linie. Und dann kommt die Du-Linie. Und dann kommt die Ihr-Linie. Und dann kommt die Mehrzahl. Sie, Tahanta, das Weltall. Und 17 und 16, immer Gott in seinem Zorn des Heiligen Geistes und sein Wort. So ist jedes Wort, jeder Begriff, jedes Begebnis, jede Begebenheit zu deuten. Aber von diesen siebenfachen Schriftsinn weiß man heute nicht. Weiß auch die frühere Theologie hat das gewusst. Ich habe in alten Bibelkommentaren von vor 100 Jahren nachgelesen von den siebenfach beleuchteten Wörtern. Ich habe gestaunt, dass diese Erkenntnisse hatten, die uns heute verloren gegangen sind. Ja, sagt man heute, das darf man nicht wirklich nehmen. So genau buchstäblich kann man die Dinge nicht nehmen. Das sind alte Bestandteile aus den Urbüchern, von den Registern und so weiter, zusammengetragen und das Märchen. So ist das heute. Der Teufel weiß, warum er das Wort Gottes angreift. Wenn sein Wort nicht mehr soll gelten, worauf soll der Glaube ruhen? Mir ist es nicht um Dampfwelten, aber um sein Wort zu tun. Dieses Wort ist Wahrheit. Und nun gibt es ein Gesetz, das Wort Gottes ist nie exklusiv in seiner siebenfachen Bedeutung. Das heißt, die eine Bedeutung schließt die anderen nicht aus, sondern ein. Ich will das an einem ganz einfachen Beispiel sagen, das ist für uns benutzt auch. Und das ist, wenn ich noch leben darf, noch ein paar Jahre noch öfter benutzen werde. Ein Sämann ging aus zu säen seinen Samen. Darf man das wirklich nehmen, dass ein Sämann auf sein Feld geht und freut sein darf? Darf man das wirklich nehmen? Gibt's sowas? Natürlich wissen wir ja, das wäre ja Jesus ein Lügner, als er nach den Volksmengen sagte, ein Sämann ging aus zu säen seinen Samen. Dann sagt er, der Same, das ist doch Fratgut, die Gerste oder der Weizen. Aber dann sagt er, der Same ist das Wort. Dass in die Herzen gesät wird. Nein, die Herzen. Nicht auf den Acker, nicht auf den festgetretenen Weg, nicht in die Dornen, nicht auf den Felsen, sondern in unsere Herzen. Aber unsere Herzen, die sind wie in Felsen. Die sind wie die Dornen der Sünde, der Armut und des Reichtums. Das sind nämlich die Dornen, die am meisten stechen. Wenn man ganz arm ist oder ganz reich. Das sind gefährliche Situationen. Die des Reichtums ist die gefährlichere, nebenbei bemerkt. Das ist jetzt aber zwei Deutungen. Der Jesus sagt, ich sehe man ihn aus. Gut, das versteht ein kleines Kind in sieben Geistern, wie der in seinem Schutz hier seine Körner hat, streuen in die Furchen des Ackers. Dann sagt der Jesus, der Same ist sein Wort. Und dann sagen die Jünger, erkläre uns dieses Gleichnis. Sagt er, der Same, das ist die Höhle des Reiches, das ist Israel. Und so, wie der Landmann seinen Samen ausstreut, in den Acker der Löwen, so streut Gott das Saatgut unter den heiligen Samen, streut er aus unter alle Völker. Das hat die große Masse nicht verstanden, aber die Jünger haben das verstanden. Das Saatgut, der Same Israel, ist der heilige Same, ausgestreut über die ganze Erde. Dass diese Zerstreuung ein Straf- und Gerichtsakt Gottes ist, das tut dem keinen Abbruch. Gott benutzt auch Strafen und Gerichte. Gott benutzt auch deine und meine Sünde, dass wir zerbrechen und elend und nicht zu bankrott werden, dass er uns dann aus diesem Zustand heraus den ganzen Reichtum seiner Herrlichkeit entfalten kann. Und dann steht in dem Paulusbrief, der Same ist der Christus, der Jesus. Du starbst selbst als Samenkorn und sonntest in das Grab. Ja, was ist nun der Same? Ist das der natürliche Same, wir müssen das wörtlich nehmen? Oder ist das das Wort, das wir hören? Oder ist es das von Israel? Oder ist das der Christus Gottes, das Haupt und seine Glieder? Wer ist der Same?
Alles.
Alles ist der Same. Brüder, ich mühe mich seit Jahren, diese Schau meinen Hörern klar zu machen. Mit einigem Erfolg. Meist nur gibt es immer die Fasten das. Die Fasten das. Das wird im Großen lebendig. Wenn nun da vier Männer beisammen sind und der eine sagt, der Farbe, das ist eben das Farbgut, was der Mann schreibt, das nehmen wir das wörtlich und alles andere sind Spekulationen. Dann sagt der zweite falsch, der Same, das ist das Wort Gottes. Sie hören, sie lesen und so weiter. Und der dritte sagt falsch, ihr Zweite, seid Zugschwester. Der Same ist Israel, der heilige Same. Und der vierte sagt, du siehst ja auch nur, was auf der Erde ist. Aber ich sehe, was du willst, weil ich der Same ist, der Christus. Wer von den Vieren hat recht? Alle, jeder hat recht. 14 am Kind ist das Unterste, das Richtige. Für den, der weiter wächst, der das auf sich bezieht, der hat auch recht. Und für den, der noch weiter sieht, und sie die prophetische Linie, Israel, der Same, der Saatgut Gottes, der auch recht. Aber wir sehen, der bei tausend in die Schule geht und letzte und höchste Ziele und Herrlichkeiten schaut, der hat auch recht. Je höher die Schau ist, umso weniger verurteilen wir die anderen. Sagen wir, das ist göttlicher Verständnis. Wer so redet, der hat noch nicht verstanden. Denn jedes Verständnis göttlicher Wahrheiten macht demütig und stille und liebevoll. Und wer eine Wahrheit und nicht demütig und still und liebevoll macht und das aufbläht, dann hat das mit einer Sekte zu tun. Neulich sagte einer, die größte Sekte, die wir haben, neben der katholischen Kirche, die evangelische. Aber so weit gehe ich nicht. Ja, ich denke mir nicht so. Die Wahrheiten sind nicht exklusiv. Sie schließen die Mieter nicht aus, sondern ein. Und jeder hat gelegt meinem inneren Standpunkt eine Schau. Die natürliche Schau ist ganz einfach. Und so war der verlorene Sohn. Jetzt deutlich ist das. Das war eine wirkliche Begebenheit. Der Mann hat gelebt, der verlorene Sohn. Was der dann von dem berichtet wird, das hat sich alles buchstäblich, real, geschichtlich, historisch vollzogen. Noch wieder armen Mann, beim reichen Mann in armen Lazio. Das ist wahre Begebenheit. Die Bibel ist wahr. Wie es war, auch der Schöpfungsbericht ist wahr. Nun müssen wir bedenken, dass ein Tag ist 24 Stunden sind. Wenn ein Tag sind, sind 1000 Jahre. Also, das ist das Erste. Es ist eine geschichtliche Begebenheit. Zweitens. Der Herr Jesus sagte von seinen Jüngern, wer ist der verlorene Sohn? Der wird mich verraten. Wer war das? Jawohl, Judas. Das war Judas. Judas war der verlorene Sohn. Er ging in die Verlorenheit. Die Sache jetzt ist groß. Jetzt schon war mein Herz so randvoll mit. Jesus hat Judas nicht abgeschrieben. Der hat ihn noch als Verräter handelte genannt. Mein Sohn, mein Sohn, und der reiche Mann, der höhnende Frau, zu dem sagte Abraham, mein Sohn. War der also auch ein Sohn Abrahams, der reiche Mann? Ich fehl. Wenn wir das nicht sehen, sind wir blind. Aber wenn einer das nicht sieht, dann fangen wir keinen Krach mit dem an, schimpfen ihn. So sagen wir, ach, das wirst du auch mal einsehen. Warte mal ab, du wirst auch mal einsehen. Der verlorene Sohn war Judas. Und nun lesen wir, der gute Hirte, das ist der Herr Jesus, das ist einer seiner über 100 Titel, der geht, das habe ich heute Morgen schon angedeutet, in einem kleinen Nebensatz nur, der geht dem Verlorenen nach, bis seine Geduld erschöpft ist. Das hat er jetzt nicht los. Los, gehen Sie geradeaus. Verbrauch, erwarten. Jetzt kommt nur das Gericht. Endloses, ewiges Gericht. Feuer, Qualen, Hölle. So sagt er nicht, so sagen die frommen Theologen. Der Geist, der gute Hirte, geht der verlorenen nach bis er findet. Bis er findet. Ja, wenn er es aber nicht findet, weil da geht er weiter nach. Bis er findet. Und die Frau, die ihren Großen verloren hatte, die fand sie nicht in dieser Ecke. Und dann hat sie weitergesucht. Und dann hat sie in dieser Ecke gefunden. Aber gefunden hat sie nicht. Den Großen. Und der Junge hat seinen Schaf wiederbekommen. Und der Vater hat seinen Sohn wiederbekommen. Haben wir heute Morgen gesehen. Gewaltig und großartig. Und einer prophetischen Weise und Tiefe und Schönheit. Jetzt haben wir, also heute Mittag, so die zweite Frage beantwortet. Die beiden ersten Punkte. Der verlorene Sohn war eine geschichtliche Persönlichkeit, die so wahr gelebt hat wie du nicht. Und der verlorene Sohn war dann der Judas. Der verlorene Sohn. Der hat nicht mitgemacht, der hat nicht Treue gehalten bei der Mensch, hat sich verraten. Aus Liebe. Oh, wenn ich das sage, stimmt ja gar nicht, ich bin denn 16, 30. Ich will ja den einfach verraten. Nicht wahr? Der Judas wusste, du bist Gottes Sohn. Und Jesus hat seinen Jüngern gesagt, sagt es niemand, sagt es niemand. Der Judas wusste, du bist Gottes Sohn. Der Vortritt der Fall, warum? Und da hat er gedacht, als er hörte, Jesus wollte, ist er verfolgt. Und dann sagt er, was, ich werde, was er ist. Und er sagt, da leidet er und hat sich geführt und so weiter und so weiter. Und nun hat der Judas erwartet, wenn ich die Hand an ihn lege, dass er in seiner Gottesvollschaft herausfällt, dann fallen die Toten um. Und als das nicht geschah, und als er die Fesse legt und Schlagen legt, und die Dornenkrone mit den langen, scharfen Spitzen aufdrücken legt, dann sagt der Judas, was habe ich getan? Ich habe unschuldiges Blut verraten. Der Erste, der das heilige Blut eines unschuldigen Menschen gerühmt hat. Das war der Judas. Ich habe den Tod verdient und will dieses Gericht auf Fleisch ausüben an mir. Aber vorher hat er ein Bekenntnis abgelegt und vorher hat er das Geld, das er bekommen hatte, das hat er wieder hingeworfen. Er hat das in Ordnung gebracht und dann hat er das Gericht an sich ausgeübt und hängte sich an ein Holz. Er hängte sich und der Bart mitten entzwei, so entzwei, wie Jerusalem entzwei war. Ist nicht Jerusalem wieder versammelt. So entzwei, wie Berlin entzwei ist. Spaltung, Zerrissenheit. Wir wissen die Geschichte des Judas auch unterschiedlichen Standpunkten betrachtet. Und das, was uns gepredigt wird, oh, dieser Judas. Schrecklicher Kerl, kann man sowas machen? Da kommt die Hölle nie wieder raus. Schied ihm ganz recht, wegen 30 Silberlinge hat er seinen Herrn verraten. Nein, nein, nein. Der Verrat des Judas war genau dasselbe wie die Flucht des Jonas. Jonas ist nicht geflohen, weil er Angst hat. Oh, der hatte keine Angst. Er ist geflohen, dass er nicht nach Ninive muss, weil er dachte, wenn ich nach Ninive gehe, und sie bekehren sich, und da ist Israel, mein Volk und Land dauernd gedrückt von dieser Welt nach Ninive. Aber wenn sie untergeht, da hat man weit weniger, können wir aufatmen. Und deshalb ist der Stadt nach Osten, nach Ninive, nach Westen geflohen. Und als man so weit war, dass man ihn geschnappt erwischt hat, dass man da jawohl ist, lass mich mehr werfen lassen. Das war Chauvinismus, übertriebene Vaterlandsliebe, der dem Plan Gottes glaubte, dem Plan Gottes helfen zu können. Und so weiter, verweigern voll. Brüder, wir müssen göttlich denken lernen. Aber je tiefer, je göttlicher wir diese Dinge schauen, umso mehr verwandelt sich Gericht in Gnade. Und das kann der Teufel nicht verstehen. Deshalb wird alles, was den Sieg der Gnade darstellt, bei Judas, bei Jonas, in deinem Leben, in meinem Leben, nach der Schrift, das wird alles vom Feind geschmäht als ihre Lehre. Als Schwärmerei, als Fanatismus. Brüder, Wir, deine Gedanken sind uns nicht unbekannt. Das wissen wir. Daran halten wir fest. Die Gedanken des Feindes. Aber wir sehen lieblich, wir sehen erleuchtet, Schritt für Schritt, den Heiligen Geist, diese großen Gestalten. Also Judas, ich habe jetzt nur zwei rausgegriffen. Nur zwei. Aber ich will jetzt bei meinem Thema bleiben und sagen, wer war der verlorene Sohn? Erstens, der verlorene Sohn war eine Person, die wirklich gelebt hat und die das buchstäblich erfuhr, durchlitt, durchjauchte, wie es hier geschrieben ist in Lukas 15. Das müssen wir festhalten, sonst leugnen wir die Allwissenheit und die Wahrheit unseres Herrn und Heilandes, der diese Geschichte erzählt hat. Zweitens ist der Judas. Unter seinen Jüngern, das ist doch der verlorene Sohn. Aber auf den wird er ihm nachgehen, bis er ihn findet. Ihr werdet mal staunen, auch über den Judas. Wenn man alles zurechtgebracht hat, alles, ein Sünder der Buße tut, ein Sünder der erste Ursünder, von dem alle Sünder ausgehen, ist der mal Buße tut. Gott gibt es was. Das gibt es am Isenheimer Altar, ist das dargestellt. Aber davon rede ich jetzt nicht. Ich rede von der Schrift, leider an der Schrift, nicht der Schrift. Es ist interessant, dass der verlorene Sohn vom Vater weggeht und der Vater nicht hinter ihm herläuft und bittet, komm, bleib doch da, überleg das doch mal. Oder der Vater wusste ja, wo der gelandet ist. Ich habe heute Morgen schon gesagt, er hat ihm keine Liebesgabenpakete geschickt. Ist das gut? Gott hat sich entschieden, geht deinen Weg weiter. Wer die fast sündigt, der Sündige weiter. Und wer sich heiligt, der heiligt sich weiter. Das steht auch in der Bibel. Das steht auch in der Bibel. Jawohl, meine Freunde, das sind Dinge, die müssen wir jetzt, wo die Endzeit so nahe ist und wo wir anfangen dürfen, das volle Maß der Schriften, ihrer Tiefen und Herrlichkeiten, die auch in dem Gericht, auch in den Leiden höchste Herrlichkeiten enthüllen. Für unser persönliches Leben und für das Leben der Völker und für das Leben im Weltall und für die Höheren, für die Tiefen, für unten, der Finsternis und den Grauen. Wir wissen, wir sollen, wir dürfen das fassen und nehmen, damit unser Vertrauen zu unserem Gott und Vater grenzenlos wird. Denn die Liebe hat keine Grenzen. Sie zeigt sich nicht und öffentlich nicht. Liebe, hör es nicht mehr auf. Der Vater hat ihn ziehen lassen, hat gewusst, der kommt wieder, hat gewartet. Der kommt wieder. Und als er ihn kam, hat er ihn aufgenommen mit einer Liebe. Und der Sohn ist nicht möglich gehalten, hätte das so etwas nicht. Er hat den jüngeren Sohn, was biblisch juristisch verboten war, über den Erstgeborenen gestellt. Hat ihm den Siegelring der Vollmacht gegeben. Hat das gemessene Kalb, das durch die höchsten Ehrengäste bereits gestellt war, hat er geschlachtet. Hat den Jüngsten über den Höheren gestellt. Das ist auch sein geheimes Gesetz Gottes. Die Letzten werden die Ersten sein. Und die Ersten werden die Letzten sein. Und aus allem Leid wird Herrlichkeit. Und es gibt kein Leid, das nicht einmal in Herrlichkeit endet und mündet. Auch das Leid, das wir uns selber und anderen bereitet haben. Auch unsere Schuld und unsere Irre und Umwege. Die gebären höhere Herrlichkeit. Allerdings auf herzlichen, furchtbaren Wege, den wir den Menschen gerne ersparen möchten. Unseren Kindern und Enkeln müssen wir ersparen, dass sie in die Welt in Sünde kommen. Wir halten sie ganz brav und das abzumischen, ganz streng. Und je strenger dann ein christlicher Vater ist, christlich in Anführungszeichen, umso schlimmer schlagen dann seine Kinder über die Strenge, wenn sie mal losgelassen sind. Da habe ich viel zu viel Erfahrung in den 50 Jahren meines Dienstes am Evangelium. Deshalb habe ich meine Kinder nie mit Gewalt bekehren wollen. Jetzt sind nicht nur meine Kinder zum Glauben gekommen, sogar jetzt fängt es bei meinen Enkeln an. Bei meinen Enkeln schon die Ältesten von 15, 16 Jahren zum Glauben gekommen. Ohne Zwang, ohne Zwang. Ein Vertrauen, dass die alle genug haben, wir sind der Vater Gottes. Das auch nur nebenbei. Das lernen wir auch aus der Geschichte. Ja, nun, meine Lieben, wer ist der verlorene Sohn? Der verlorene Sohn. Bist du? Bin ich? Wer ist deiner inneren Entwicklung? Nicht einmal durch diesen Engpass der Demütigung durchgehen. Ich bin ja radikal und total verfeucht, vergiftet und verdorfen bis ins letzte meines Lebens. Wer das nicht erlebt hat. Und er sich davor gespolt hat, der Großrechtsschieder, hat doch nicht. Ich bin noch besser anständig als die anderen. Sag mal, ein Küster macht da, und ein Küster Vorgesetzter, die Frauen, die vergegnen, die nicht verrassen wollen. Das ist das Mitterwerk der Kreatur. Aber ich, der so steht, kann das Wort Gottes nicht begreifen. Kann die Gnade nicht erfassen. Wir müssen einmal den Mut uns schenken lassen, durch die Wirkung des Heiligen Geistes zu verlorenen Söhnen und Töchtern zu werden. Die sind wir, aber wir wollen es nicht zugeben. Wir wollen es nicht einsehen. Und erst aus dem Zustand zu totaler Verlorenheit, völliger Beichte und Buße, erst daraus wird Leben, Heil und Herrlichkeit. Ich finde mein ganz kleines Erlebnis. Ich weiß nicht, ob ich es dir schon erzählt habe. Ich stehe mit meinem Freund und Bruder Arthur Muhl, und Zürich, den ja viele kennen unter uns, in enger Beziehung. Wenn er, in seelsorgerlicher Beziehung, wenn er etwas auf dem Herzen hat, eine Anfechtung, eine Versuchung, eine Not, dann beichtet er das mir. Und wenn ich was habe, beichte ich es ihm. Und dann kriegen wir wieder, legen uns gegenseitig die Hände auf, treten uns, besprechen uns die Absolution zu und sind frohe, glückliche Menschen. Schon seit Jahren. Und nun, eines Tages, da sprachen wir auch über ihre etwas und sagten, Arthur, weißt du was, wir sind du nicht. Wir sind die elendesten Stinken, die nicht tausend hier sind. Wir sind im tiefsten Grund unseres Wesens unfähig in uns zu allem Guten und fähig zu allem Bösen. Wie schon Goethe, der Westmann, sagte, es gibt keine Sünde, zu der ich nicht fähig wäre. Das sagte schon Goethe. Und diese Erkenntnis haben heute in unseren Gemeinschaften und in unseren Freikirchen und in unseren Kirchen und in unseren Bewegungen haben nur Einzelne, nur wenige, diese Bewusstsein der völligen, totalen Verlorenheit. Also ich sagte ihm, Arthur, wir zwei, das sind zwei elende Stimmen, du bist auch. Du bist einer und ich auch. Von uns ist keiner besser und schlechter als der andere. Wir sind beide in uns verloren. Noch sind wir beide in Angst verloren. Und doch, törlich bei der Krone. Ja. Und doch? Und dann antwortete er, Arthur, mir. Ja, das ist wahr. Wenn aber der Misthaufen an dem Platz ist, wo er hingehört, unter den Boden, unter die Erde, hinein, der Seen, des Erdboden, dann kommen aus diesem Misthaufen die herrlichsten Blüten und Früchte, die kostbarsten Früchte, die herrlichsten Blumen, die kommen daraus. Und der Misthaufen verborgen ist. Und so ist die Gnade, die einen Sünder aus dem Verlorensein, aus dem Verlorensein rettet, und die dann Gott noch preist und frohlockt, die ist viel größer als die tadellose Fröhlichkeit von einem, der nie eine Sünde getan hat, der immer brav und fromm war. Der auch an den Heiland glaubt, natürlich, natürlich, aber er war immer brav und fromm und gut. Nein, so macht Gott nichts. So macht Gott nicht. Wir müssen vor Gott einmal, das brauchen keine Tatsünden zu sein. Aber schon wenn einer erkennt, meine Erdmasse, meine Naturanlage, meine Möglichkeit zu Sünde in meinem Herzen, die ist grauenhaft. Das müssen wir, nein, das dürfen wir erleben und gestärken. Und deshalb muss jeder einmal erkennen, ich bin der verlorene Sohn. Ich bin der verlorene Sohn. Ich habe euch wohl hier schon erzählt, wie der erste Mensch auf deutschem Boden, der durch meinen Dienst 1920 zum Glauben kam, war ja vorher in englischer Kriegsgefangenschaft, da viele Menschen zu Jesus führten. Gleich am ersten Tag nach meiner Bekehrung. Das gebrannt! Und das war ein besonderes Verhältnis, war eine Erregung. Aber der erste Mensch auf deutschem Boden, das war ein Russe. Der hieß Ivan Babisetsky. Und dieser Russe, der war vom Beruf Lehrer. Und war in Gefangenschaft geraten. Und war in einem kleinen Dorf. Hat er dann mitgearbeitet bei einem Bauern und hat dann da gut gehabt bei den Bauern und hat mitgeholfen und so weiter. Die Söhne des Bauern waren gefallen im Krieg und da war er sozusagen ertappt worden und hat dann mitgearbeitet und in diesem Dorf wurde ich gerufen zur Evangelisation. Kleines Dorf. Um 7 Uhr, die Versammlungen begannen um 8 Uhr in der Kirche. Um 7 Uhr war die Kirche gerammelt voll. Und die Leute kamen mit einem Stuhl auf den Kopf oder einem Zitter und kamen sie und setzten sich dann überall in die Gänge und auf die Treppen und so weiter und so weiter. Und da war auch dieser Ivan Babisetsky. Und da sprach ich 8 Tage über den verlorenen Sohn, so wie es damals war. Also nur evangelistisch und werbend, und so weiter. Da habe ich von dem, was ich nachher sagen will, werde und nicht gewusst. Und am dritten Tag oder vierten Tag, nachdem sie abgesammelt aus war, kam der mit seinen schweren, warmen Schuhen vorgestackt nach vorne und sagte, Sie mich helfen müssen, ich bin der verlorene Sohn, sagte er. Also als Gott, kommen Sie mal, wer sind Sie denn? Ja, ich bin Russe, bin gefangen, war im Krieg gefangen, bin jetzt Arbeiter. Aber ich bin der verlorene Sohn. Und da habe ich genommen, dieses Nebenzimmer, da wurde ein Sack des Freies, da hat er mir sein Herz ausgeschüttet. Er erzählt, was er für ein Glück ist, wie er seinen Gastgebern die Sünde und Güte gebraucht hat und hat die Tochter des Gastgebers dafür. 17, 18 Menschen und so weiter und so weiter, so wie das Leben eben ist. Hat er gebeutet, kam zu einer Welt geglaubt. Dann entstand in dem Gast, da war kein altersgläubiger Mensch. Da entstand ein Kreis und den hat er geleitet, als der Krieg gefallen ist, ein gebrochenen, schlechten Deutschen. Anderthalb Jahre. Und dann wurde er entlassen und ging nach Russland zurück und hat das Evangelium verkündigt. Da haben die Kommunisten, ja damals seit 17, da war ja und der Herr sagt, wir haben ihn den Tod geschlagen. Da kam in die Ukraine, das war seine Heimat, das war früher die Kornkammer Europas, die Ukraine. Und da war durch die kommunistische Mistwirtschaft, war so weit, dass die Leute eine Handvoll Mehl und 6 Kilo gemahlene Baumrinde melken und verdunken und haben daraus Brot gemacht, um sich zu sättigen. Ja, und er ist dann man hat da verhungert und umgebracht worden, weil das Evangelium tatsächlich stand. Ist nicht in Schuldienst gegangen, sondern ist als freier Evangelist, so wie der Feierabend. So hat er es gemacht. Rumgezogen und ist umgebracht worden. Ich habe die Nachricht bekommen, mein lieber Freund, die waren nicht tot. Sie haben ihn umgebracht. Und er ist verhungert. Ja. Und ich freue mich, wie bald. Vor 6 Wochen habe ich noch geglaubt, ich sehe jetzt bald, das bald hinaus, laut und nicht heil zu meinem Herzen. Und da hätte ich auch meinen Freund Ivan Kalinowski aufgesucht oder der nicht, ganz gewiss. Aber zum Grund ist es halt noch für uns, gut, weiß es so lang. Meine Freunde, jeder muss das erleben, was dieser Ivan Kalinowski erlebt hat, ich bin der verlorene Sohn. Ob er das zu sich sagt, er kam zu sich, lesen wir ja. Oder ob er das anders sagt. Und was dann irgendeinem zuverlässigen Menschen der Beichte sagt und seine Sünden erzählt, wie ich nicht hunderte Mal, aber tausende Mal erlebt habe, was Menschen, die in ihre Sünden beichten, in den letzten 49,5 Jahren. Ja. Und dann das Heil erfassen konnte und dann jauchzen und jubeln konnte, dass ich die Schmerzen, die Tränen, die mir verloren sind, verwandelte in Freude, Tränen des Errettens sein. Das hat man früher mehr erlebt, da war ich heute. Das ist erledigt. Die Buße wird ersetzt durch Glockenklang und durch Liturgie und durch Klarweißen für ein Schwitzen. Meine lieben Freunde, das war schön, das ist eine unerhörte Kraft, eine Dynamik, die uns das meiste zerschlägt und erst aus diesem Zerschlitten, Zerrissen und geschlagen sein. Da, als verlorener Sohn, der sagt an mir, nicht Gottes, alles, und ich darf nicht nach meiner Sünde. Ich erkannte, er litt sein Bitt mit Tränen und die Zunge klebte am Gaumen und alles in ihm war wie vertrocknet, wie ausgestorben. So. Dann hat er erfasst, was Gnade ist. Wie seht ihr bei euch, meine Freunde? Was haben wir dafür eine Aufgabe an den Menschen, mit denen wir zusammenkommen, ihnen diesen Weg zu zeigen? Wahrheit total zu mir zu werden. Ja, ich muss mich eilen und werde sagen, prophetisch gesehen, ist der verlorene Sohn Israel. Denn Israel hatte die Sohnschaft. Und heute steht Israel in der Feindschaft gegen Gott und gegen Christus. Israel, das gesamte Israel, Judah und Israel, zwei Stämmen, zehn Stämme, sind der verlorene Sohn. Ja, sie haben die Sohnschaft. Aber sie verdienen Söhne. Aber sie sind die verlorenen Söhne. Das ist die prophetische Schau. Und auch die anderen Söhne. Israel ist der erstgeborene Sohn unter den Nationen. Und die anderen Nationen sind die später geborenen Söhne. Aber alle sind verlorene Söhne. Auch die Nationen, die gehen ihre eigenen Wege und sind verloren. Auch das Schweizer Volk auch Glück. Total gesehen, Das verlorene Volk, das deutsche Volk, durchaus, das amerikanische, das englische, das chinesische, die sind alle mehr oder weniger je durch ihre Geschichte bedingt, hier auf einer Stufe verlorene Söhne. Jetzt könnte einer sagen, der sich jetzt nicht vollzieht. Ja, eigentlich genau gesehen ist ja nicht der Jünger, genau gesehen ist ja der Herr, der verlorene Sohn, weil er die Hauptsache vom Evangelium nicht kann. Das ist der ältere Sohn, der war der verlorene Sohn. Was ist denn die Hauptsache am Evangelium? Was heißt denn Euangelion auf Deutsch? Freudenkunde oder frohe Botschaft. Und der Vorwurf, der Vater, der machte dem Jüngsten keinen Vorwurf. Du Lump, du Schmutzfisch, du Sünder, hat er nicht gesagt. Das hat der Sohn selber gesagt. Aber der Älteste, der Vater, nicht. Immer gearbeitet, lieber Fröhlich gearbeitet. Und dann sagt der Vater, du hättest dich freuen sollen. Es wäre recht und billig, dass du dich gefreut hättest über deinen jüngeren Bruder. Da war der Älteste, der verloren ist. Und so ist auch Israel hochmütig geworden. Wir haben den alleinigen Gott, die anderen haben ihre Götter und Dämonen und so weiter. Und hat die Rolle des ältesten Sohnes gespielt und wurde dadurch zu verloren. Brüder, hier sind Dinge, die gehen über unser menschliches Denken weit hinaus. Denn unsere Bibel ist erstens nicht unlogisch, zweitens ist sie auch nicht logisch nach menschlichen Denkensätzen. Sie ist überlogisch. Sie geht über die Logik, über das Denkvermögen eines natürlichen Menschen weit hinaus. Meine Freunde, das ist wunderbar. Ja, jetzt haben wir schon eine ganze Reihe Antworten, wenn der verlorene Sohn ist. Erst sagt man der Jüngste und dann sagt man der Älteste eigentlich, denn dem macht der Vater den Vorwurf. Und er wollte nicht hineingehen. Denn hier drin ist da und da wird gesungen und getanzt und Freudenfest und so weiter. So ist nicht ein, wollte nicht hineingehen. Dieser sein Sohn. Und der Vater sagt, wer, das ist dein Bruder. Du sagst, mein Sohn. Ich gehe weiter. Wer ist der verlorene Sohn? Prophetisch gesehen Israel und die Nationen. Oder die ganze Menschenwelt. Denn die Menschenwelt ist der Finsternis. Und die Engelwelt oben, die Lichtfürsten, die sind oben. Und der Thron Gottes, die sind die daheim gebliebenen Söhne. Aber wenn die Gemeinde heimkommen, wird sie über die Fürstentümer und Gewalt gestellt. Habt ihr ein viel größeres Vorrecht als die Fürstentümer und Gewalt? Da steht im Kolosserbrief. Brüder, was hat Gott für uns wollen wir? Wunderbare Gedanken. Ich gehe weiter. Wer ist die verloren, der verlorene Sohn? Ich sagte eben zuletzt, die Menschenwelt im Vergleich zu den Engelwelten. Die Engelwelten, die Frauen. Die Frauen sind eingeblieben. Auch die Dämonen, die haben einen gewissen Einblick. Die Dämonen sehen ja viel mehr als wir. Wenn du deinen Kellerschlüssel verlierst und weißt nicht, wo er ist, die Dämonen, die wissen, was mit einer Hexe oder Zauberin zu gehen, mit der zehn Wandel zu gehen. Sag ich dir genau, wo dein Kinderschlüssel ist. Ich rede in Fälle, die ich miterlebte, wahre Fälle, die Dämonen wissen viel mehr als wir. Die Engelfürsten da oben, der Thron Gottes, die wissen viel mehr als wir. Aber wir wissen, aufs Ganze gesehen, aufs Ziel geschaut, viel mehr als sie, denn sie verhüllen ihr Angesicht und sagen, heilig, 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 der Herr. Ist das richtig? Ist Gott heilig? So, der ist heilig, wehe dem, der die Heiligkeit Gottes nicht mehr gebührend betont. Heute Morgen sprach uns der liebe Walter Ritz vom Gleichgewicht der Wahrheit. Wir verkünden nicht einen lieben Gott im langen Bart, der nichts mehr machen kann, der hilflos ist. Nein, Gott ist Energie und Dynamik, durch und durch, ein heiliger Gott. Wer das leugnet, wer dem nicht seinen gebührenden Platz gibt, das ist die einseitige Irrlehre und der wenigsten einer. Der nicht im Gleichgewicht der Wahrheit steht. Meine Brüder, wer ist der verlorene Sohn? Die gesamte Menschenwelt ist gleich zur Engelwelt. Aber auch innerhalb der Engelwelt gibt es einen verlorenen Sohn. Nämlich ein Drittel der Engel sind gefallen und bildet den verlorenen Sohn. Und zwei Drittel sind nicht gefallen, die sind ja daheim geblieben. Das sind die Lichtengel des Gesetzes. Die anderen sind die Dämonen, die in der Unterführung Satans den Schöpfungs- und Bösenverführung bringt. Das ist der verlorene Sohn. Und geht ja immer weiter. Das ist der verlorene Sohn. Wer ist der verlorene Sohn? Ich sagte zuletzt, die Satansnächte im Vergleich zu den heiligen Engeln. Für, davon zieht sich dasselbe Gesetz und der Heimkehr des verlorenen Sohnes. Wer wird einmal den Herrn am meisten lieben? Wer wird in der tiefsten, heiligsten, größten Liebesflut stehen, die beglückend ist und wunderbar ist? Wer? Den am meisten vergeben können. Wenn viel vergeben ist, dann nicht viel. Und wenn wenig vergeben ist, dann ist wenig. Wem muss aber am meisten vergeben werden? Wem? Dem, der am meisten gesündigt hat, ganz richtig. Und wer hat denn am meisten gesündigt? Ihr seht, das sind Gedanken. Und wir dürfen, wir müssen so denken. Es gibt ein heiliges Logizomai in der Schrift. Ein heiliges, logisches, die neuen Gänge in den Gedanken Gottes. Der am meisten gesündigt hat, der wird am meisten vergeben. Wenn wir sagen oft Menschen, ich will Ihnen meine Lebensbeispiele sagen, ob Sie dann noch wagen, mir zu sagen, dass ich errettet werden kann. Und haben dann ein Bild entrollt, grauenhaft, habe ich öfter erlebt. Und dann sagten Sie, und jetzt, was sagen Sie jetzt? Und dann sagten Sie, Sie haben viel gesündigt. Aber wenn Sie noch 10-mal, wenn Sie noch 100-mal, wenn Sie noch 1000-mal so viel gesündigt hätten, die Gnade Gottes reicht aus. Denn, soweit, der größte Sünder ist bereits gerettet. Einer hat gesagt, ich war der größte Sünder. Und an dir hat Gott seine ganze Barmherzigkeit erwiesen, zum Vorbild für alle anderen. Wie hieß der Mann? Paulus, unser Bruder, unser Lehrer Paulus. Brüder, das sind Gottes Gedanken. So müssen wir lernen, göttlich denken. Jetzt sage ich noch was am Schluss. Ich hoffe, ihr erschreckt nicht. Ihr erschreckt nicht. Ich habe ja jetzt schon 8 Antworten gegeben. So einen Schluss. Von wem zeugt die Schrift im eigentlichen und tiefsten und zentralsten Grunde? Zeugt sie von Israel oder von den Bäumen, von den Pflanzen, von den Völkern, von den Tieren, von den Steinen, von den Sternen? Zeugt die Schrift von diesen Dingen? Jawohl! Aber von wem zeugt sie zentral gezählt? Sie ist die von mir zeugt. Die Schrift ist ein Christusbuch. In wunderbarer Bedeutung. Ein Christusbuch. Die Schrift zeugt von ihm. Wenn wir lesen von der Sonne, wenn wir lesen von der Licht, wenn wir lesen von der Tür, wenn wir lesen von dem Baum, das sind alles Bilder von dem Land, von dem Löwen, von der Flamme, die erhöht wird. Alles deutet auf Christus. Bitte jetzt schöpft mal tief Luft, wenn ihr anfangt, auf mich zu schimpfen. Der verlorene Sohn, der sich die totale Verlorenheit begab und eine solche Verlorenheit, dass er nicht nur die Sünden der Welt auf sich nahm, sondern sich selbst zur Sünde machen ließ. Für unsere Sünde, für meine Sünde, für deine Sünde und an und sein heiligen Leib darbot und sich zu Tode machen ließ und alle Sünden, Sünde und Drohung beseitigte. Der verlorene Sohn ist der Herr Jesus Christus. Habt ihr schon einverstanden?
Er hat
einen
Weg gefunden.
Er ist auch ein bisschen gefunden. Jawohl, gut. Aber er hat doch ein bisschen gezögert, mein lieber Freund Paul. Ja. Jawohl, der Herr Jesus. Denn er ist alles in allem oder in allem so. Ehe er sich selbst mit dem Verklären alles, den Vater nur ist. Und Gott ist alles in allem. Das ist das Hoch- und Höchstziel Gottes. Und das ist der Feind nicht. Weil es auch ihn betrifft, weil auch er der verlorene Sohn einmal wiederkehrt. Das wird er nicht so gehen. Noch nicht, noch nicht. Aber er hat ja noch Äonen vor sich. Er muss ja, ja durch alle Äonen die Peinkosten, die er selbst bereitet hat. Brüder, was gibt das nicht? Das ist ein gewaltiger Einblick in die Gedanken Gottes. Die machen nicht leichtsinnig. Gegenteil. Sie stehen in einer heiligen, zitternden Wortgottlichkeit. Christus ist der verlorene Sohn. Gott hat ihn wieder gefunden. Nach 3 Tagen hat er ihn herausgeholt aus dem Grab. Und dann fielen die Richter um. Und die Felsen zersprangen. Und Gott hat seinen Sohn gesagt. Setz dich zu meiner Rechten. Steige hier heraus und setze dich zu meiner Rechten. Und ich will dir geben, alles zu deinem Erdbein. Brüder, wer verstanden hat, ich bin der verlorene Sohn, der versteht auch, Christus der verlorene Sohn. Der versteht auch die Engel, die Geister, die Welt der Toten, die Welt der Verdammten, alles was ist, wie die leidende Tier- und Pflanzenwelt. Ich will einmal neu erstehen, eine neue Tier- und Pflanzenwelt, strahlen, herrlich, wunderbar, unsagbar schön. Unsere Musik sind sich die Tiere der Wogen, so diese Sammler- und Beatmusik, die wird einmal herrlich werden. Die himmlischen Sphären, wo sie, oh, ich freue mich, schlau zu dir, wenn mein Herz aufsteht in stille Nachtstunden. Meine Brüder, sehen, ich mache ein wenig neu, was der Herr Jesus sagt. Seid ihr einverstanden? Protestiert doch mal, ihr seid doch Protestanten. Sehe, ich mache alles neu. Glaubt ihr das? Glaubt es nur. Das Herz gibt uns die Kräfte und die Freude, zu lieben und zu überwinden. Nun bin ich aber auch so.